ARD Sounds.
Der Eurovision Song Contest, wie politisch der Wettbewerb dieses Jahr ist.
Mehr Schutz für Babys, das Neugeborenen-Screening wird ausgeweitet.
Und Strandschwund in Nordfriesland, wie die Nordseeinseln neuen Sand bekommen.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen. Also, das sagen wir heute mal ein bisschen leiser, denn viele von euch können ja am Brückentag, also heute am 15. Mai, hoffentlich ausschlafen.
Umso schöner, dass ihr dabei seid. Ich lasse das mit dem Flüstern jetzt mal. Moritz Zacho und Julia Barth bringen euch auf den neuesten Stand. Und dabei blicken wir schon heute Morgen auf morgen Abend. Der wird auf jeden Fall nicht leise. Mindestens mal, wenn ihr zu den Millionen von Menschen gehört, die sich für den Eurovision Song Contest begeistern. Morgen Abend ist die große Finalshow in Wien. 170 Millionen Leute haben das Finale im vergangenen Jahr vom Fernseher verfolgt. Auf Social Media wurde ESC-Content 2 Milliarden Mal angeklickt. Also da lohnt sich, wenn man mitreden kann.
Ganz genau. Und deshalb liefern wir euch heute Morgen Infos zu den Songs und Beiträgen in diesem Jahr. Und wir sprechen darüber, warum dieses Jahr Politik eine so große Rolle spielt beim ESC. 5 Länder haben ihre Teilnahme abgesagt, aus Protest dagegen, dass Israel dabei ist. Unter anderem die Niederlande und Spanien sagen, Israel hätte in diesem Jahr ausgeschlossen werden sollen wegen des Vorgehens der israelischen Regierung im Gazakrieg. Alles, was ihr dazu wissen müsst, das liefern wir gleich.
Erstmal starten wir mit dem, worum es eigentlich geht. Mit der Musik und der Frage, wer sich die meisten Chancen ausrechnen kann, das Ding dieses Jahr zu gewinnen. Und weil wir zwei da alles andere als Experten sind, haben wir mal direkt an der Quelle gefragt und mit der ESC-Stimme gesprochen. Thorsten Schorn kommentiert die Show morgen Abend und wir wollten von ihm wissen, welche Auftritte wir nicht verpassen dürfen.
Sehr sehenswert ist der italienische Beitrag Per Sempre Sì, eine zeitlose Italo-Pop-Schlagernummer. Das hätte auch in den 80ern schon laufen können und ist für mich der perfekte Soundtrack für eine Autofahrt in den Italienurlaub.
Also stellen wir uns jetzt vor, wir hören direkt mal rein, ob sich das wirklich nach Italienurlaub anhört.
Ja, zumindest sagen wir mal nach 80er Italo-Pop.
Nicht so eingängig wie Espresso Macchiato letztes Jahr, aber klingt auch gut.
Das stimmt. Also, was noch, Thorsten?
Unglaublich gehypt wird hier Finnland. Das wird historisch, aus einem ganz einfachen, banalen Grund. Die Geige in dem Lied wird live gespielt und üblicherweise sind ja die ganzen Instrumente beim ESC vorproduziert und nur der Gesang ist live. Aber die Finnen haben da eine Sonderausnahmeregelung bekommen. Mal gucken, ob es was bringt.
Ja, und hier ist sie, die finnische Geige. Ja, Finnland gehört übrigens zu den Top-Favoriten. Es liegt in den Wettbüros gerade auf Platz 1, dicht gefolgt von Australien.
Also auf die Gefahr, es mir ein bisschen mit allen ESC-Fans da draußen zu verscherzen, für mich hört sich das irgendwie alles gleich an.
Ich mag die Musik ja, muss ich ja schon sagen, ist cool, aber ich bin bei dir. Ich finde auch, es klingt alles relativ ähnlich, aber... Die Shows machen ja immer mega viel Spaß, ne, beim ESC.
Also das
die Show
stimmt.
Drumherum, das ist es ja immer. Und natürlich dann am Ende die Frage, wer schneidet wie ab und wer kriegt in der Show 12 Points und zählen die Favoriten dann auch wirklich zu den Gewinnern, ne, wie wir es jetzt eingeordnet haben. Also haben die Experten, die Fans und die Wettanbieter mit ihrer Einschätzung dann am Ende richtig gelegen, ist die Frage.
Wenn das so ist, dann hat Deutschland gute Chancen, auf einen der letzten Plätze zu kommen. Leider und leider mal wieder. Das ist ja schon eine Weile her, dass wir den ESC gewonnen haben. 2010 war das letzte Mal mit Lena Meyer-Landrut. Dieses Jahr tritt Sarah Engels für Deutschland beim ESC an mit dem Song Fire. I'm on fire, fire.
Das klingt nicht nach letzter Platz, finde ich. Oder? Also ich finde es
ja,
gut.
Ja, das stimmt.
Damit hat sich Sarah Engels im Februar beim deutschen Vorentscheid gegen 8 andere Bewerber durchgesetzt. Und ihr kennt Sarah vielleicht von Deutschland sucht den Superstar. Da hat sie 2011 den 2. Platz gemacht. Oder auch als Ex-Frau von Pietro Lombardi, da kennt man sie. Und auch, wenn Sarah Engels kaum Chancen ausgerechnet werden, da was zu holen morgen in Wien, sie will sich davon nicht unterkriegen lassen.
bin sehr, sehr positiv gestimmt. Und ich habe einfach nur mega Bock, wirklich auf dieser Bühne alles zu geben und zu brennen und den Moment zu genießen. Also für mich gibt es kein Verlieren.
Das ist, glaube ich, genau die richtige Einstellung. Dabei sein ist alles. Insgesamt machen dieses Jahr übrigens 35 Länder beim ESC mit. Normalerweise kommen davon 26 ins Finale. Die Halbfinals waren ja gestern und am Dienstag. 5 Länder sind traditionell immer für die Finalshow gesetzt. Und zwar die, die das meiste Geld geben für den ESC, unter anderem Deutschland. Spanien gehört auch zu diesen großen 5. Da das Land den ESC in diesem Jahr aber boykottiert, treten morgen nur 25 Nationen im Finale an.
Ja, wir hatten das ja schon am Anfang kurz gesagt, dass gleich mehrere Länder in diesem Jahr nicht mitmachen, weil sie nicht damit einverstanden sind, dass Israel antreten darf. Neben Spanien sind das Irland, Island, Slowenien und die Niederlande. Die Niederlande geben vor allem 2 Gründe an. Erstens sagen sie, es ist nicht in Ordnung, wie die israelische Regierung im Gazakrieg vorgeht. Und zweitens gibt es Vorwürfe, dass die israelische Regierung letztes Jahr versucht haben soll, das Voting beim ESC zu manipulieren.
Die Menschen in den Niederlanden sind sich so ein bisschen uneins, was die Entscheidung zu diesem Boykott betrifft. Rund die Hälfte hat in einer aktuellen Befragung gesagt, das finden wir richtig.
Der ESC ist ein politischer Wettbewerb und der Boykott ist ein gutes Statement der Niederlande.
Ich finde es nicht gut, omdat je singen en zoals met Olympische Spelen.
Ich finde das nicht gut. Es ist eine Leistung der Künstler, die hart dafür gearbeitet haben. Ein Boykott ist da nicht angemessen.
Da bin ich es nicht mehr eins, diese Keuze.
Ich finde es gut, weil ich nicht gut finde, was Israel gerade tut.
Der Boykott ist aber auch über die Niederlande hinaus umstritten, weil es um die Frage geht, ob der ESC überhaupt politisch sein darf oder nicht. Eigentlich soll er das nämlich nicht sein und deshalb sagen viele, es geht ja vor allem um die Musik und um die Künstler und nicht darum, was ein Land gerade politisch macht.
Allerdings muss man auch sagen, so richtig unpolitisch war der Wettbewerb wirklich nie. Ins Leben gerufen wurde der ESC nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg als kulturelles Friedensprojekt, um die europäische Idee voranzubringen und die Zusammenarbeit zwischen den Rundfunkanstalten zu stärken. Und Boykott gab es schon immer. 1969 hat Österreich entschieden, wir nehmen nicht teil, weil der ESC in Spanien unter dem Diktator Franco stattfand. Beim ESC in Israel 1979 hat die Türkei ihre Teilnahme zurückgezogen, weil es Druck aus arabischen Ländern gab. Und Russland ist seit 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Und auch dieses Jahr sagen die Befürworter des Boykotts, dieser Protest ist ein wichtiges Zeichen, weil der Wettbewerb ja nun mal nicht im luftleeren Raum stattfindet und sich nicht abkoppeln kann von den großen Konflikten auf der Welt.
Morgen Abend können wir uns anschauen, wie politisch das alles wird. Da hört ihr dann auch nochmal die Songs wieder, die wir euch hier schon vorgespielt haben. 21 Uhr geht es morgen los, natürlich im Ersten zu sehen. Wenn ihr uns häufiger hört, dann wisst ihr, dass bei uns keine Politikerinnen und Politiker zu Wort kommen, sondern Leute aus dem Alltag, die sich mit einem Thema einfach gut auskennen oder einfach selber Erfahrungen gesammelt haben. Und beim Thema Neugeborenen-Screening, da kann ich dieses Mal direkt meine Erfahrungen mit euch teilen, denn ich bin vor ein paar Monaten Papa geworden und ich war selbst bei dieser Untersuchung dabei.
Das Neugeborenen-Screening wird ja schon am 2. oder 3. Lebenstag gemacht, um auszuschließen, dass ein Säugling angeborene Stoffwechsel- oder Immunerkrankungen hat. Auf 19 Krankheiten wurde da bisher getestet und wir sprechen heute drüber, weil die Babys in Deutschland ab heute direkt auf 14 weitere Erkrankungen untersucht werden mit ein und demselben Test.
Es ist also total wichtig für einen gesunden Start ins Leben. Das ist eine freiwillige Untersuchung, die meist im Krankenhaus gemacht wird und die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse. Babys macht das meist nicht so viel Spaß, muss man sagen, weil dabei Blut entnommen wird. Ja. Und das Ganze auch noch so aus der Ferse, das wird da so rausgedrückt und da war das Geschrei bei unserem Baby auch wirklich groß und das Blut wird dann eben direkt auf eine Pappkarte getropft und die wird dann ins Labor geschickt.
Die Untersuchung ist so nützlich, weil man den Säuglingen nicht ansehen kann, wenn sie zum Beispiel an einer Stoffwechselkrankheit leiden oder an einem genetischen Defekt. Und wenn diese Erkrankungen nicht entdeckt werden, dann kann das Kind wirklich schwere Schäden in seiner Entwicklung nehmen. Im Extremfall führen diese Erkrankungen sogar dazu, dass sie sterben, die Kinder.
Ja, man will ja als Eltern das Beste für sein Kind, ne? Und wenn es tatsächlich an einer Erkrankung leidet, dann kann die auch meist gut behandelt werden, wenn sie denn durch das Neugeborenen-Screening rechtzeitig erkannt wird. Und so war es auch bei Alessandro De Carli, der ist Papa einer Tochter und die wurde beim Screening positiv auf eine Stoffwechselstörung getestet.
Man hätte nicht ausschließen können, dass sie Augenprobleme zum Beispiel bekommen hätten könnte oder auch Knochenprobleme, neurologische Probleme und auch Herzprobleme.
Ja, Also echt gravierende Dinge. Aber weil seine Tochter jetzt Vitaminpräparate bekommt, weil man das eben erkannt hat, entwickelt sie sich jetzt gut.
Alessandros Tochter hat bei einer Pilotstudie an der Uniklinik Heidelberg mitgemacht. Da wurde dieses erweiterte Screening, was es seit heute in ganz Deutschland gibt, entwickelt und getestet. Und zwar vom Direktor der Kinderklinik, Georg Hoffmann. Zu den Krankheiten, auf die jetzt zusätzlich getestet wird, sagt er:
Das sind sehr schwere Krankheiten auf die Dauer. Also wir reden leider auch von Tod oder zumindest sehr, oder schwerer Behinderung, körperlich und geistig. Und das kann man verhindern, eben komplett. Das ist wirklich wunderbar.
Ja, mit einer Untersuchung und dann der richtigen Behandlung, ne? Seine Forschung und die Pilotstudie waren im Übrigen auch der Grund dafür, dass der gemeinsame Bundesausschuss beschlossen hat, das erweiterte Neugeborenen-Screening bundesweit als Kassenleistung anzubieten. In dem Ausschuss legen Ärzte, Therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen fest, welche Leistungen die gesetzlichen Kassen zahlen.
Das ist also wirklich eine super Sache. Und an dieser Stelle einmal danke an alle in Deutschland, egal ob in Kliniken oder Geburtshäusern, egal ob Ärztin, Arzt, Pflegepersonal oder Hebamme. Danke, dass ihr frisch gebackene Eltern beim Start in den neuen Lebensabschnitt unterstützt.
Unsere Kurznachrichten.
Wenn ihr heute einkaufen geht, könnte es sein, dass das ein oder andere Regal leer bleibt oder ihr an der Kasse ein bisschen länger warten müsst. Die Gewerkschaft Verdi hat nämlich deutschlandweit zu Streiks im Einzelhandel aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen. Da liegen die Angebote der Arbeitgeber und die Forderungen der Gewerkschaft noch weit auseinander. Verdi fordert 7% mehr Lohn. Der Handelsverband hatte 3,5% vorgeschlagen. Flächendeckende Schließungen wird es aber wohl nicht geben. Verdi ruft nämlich ausschließlich die eigenen Mitglieder zum Streik auf. Und das sind längst nicht alle Beschäftigten im Handel.
Vor der dänischen Insel Anholt im Naturschutzgebiet ist laut dänischer Umweltbehörde ein toter Wal entdeckt worden. Und dänische Medien spekulieren jetzt, dass sich dabei um den Wal handeln könnte, der wochenlang vor der deutschen Küste auf einer Sandbank festgesessen hatte. Das Tier wird jetzt untersucht.
Zum dritten Mal haben die Spielerinnen des FC Bayern den DFB-Pokal gewonnen. Die Münchnerinnen haben den VfL Wolfsburg im Finale in Köln mit 4:0 besiegt. Die Frauen des FC Bayern haben in dieser Saison auch schon die Meisterschaft gewonnen. Für alle, die einen Nordseeurlaub, zum Beispiel auf Sylt oder auf Föhr planen, sind gerade ganz viele fleißige Hände am Arbeiten und sorgen dafür, dass das Meer nicht den ganzen Sandstrand auffrisst.
Genau, und dabei kommen unter anderem Laderaum-Saugbagger zum Einsatz.
Wow, Laderaum-Saugbagger, nie gehört das Wort.
Ja, aber in ein paar Minuten wissen wir dann alle, was das ist. Die werden nämlich gebraucht, um Sand in 15 Metern Tiefe in der Nordsee abzupumpen und über Rohrleitungen zum Strand zu pressen. Und das ist nötig, weil die Strände auf den nordfriesischen Inseln jedes Jahr schrumpfen. Und deswegen werden die Strände künstlich wieder aufgespült.
Bis Ende August sollen die Strände an der Südküste der Insel Föhr rund 445.000 Kubikmeter Sand dazu bekommen. Das sind umgerechnet knapp 3 Millionen Badewannen voll Sand. Seit den 60er Jahren wird der Sand immer mal wieder so aufgespült, damit wir im Sommer am Strand liegen können und damit die Inselküste natürlich auch geschützt wird.
Und an der Stelle, wo auf Föhr jetzt gerade Sand aufgespült wird, ist das letzte Mal 2012 passiert. Und ob es glaubt oder nicht, der Sand, der da heute verteilt wird, ist ganz anders als der Sand von damals. Das weiß Norbert Clausen, der da gerade von der Gemeinde Föhr mitarbeitet.
Das ist ein Riesenunterschied. Der alte ist viel feiner und sobald ganz bisschen Wind war, flog der. Und der liegt hier überall oben auf der Düne und da gehört er nicht hin. Und der neue hoffen wir, dass er liegen bleibt. Ein bisschen besser zumindest. Weil er eben wesentlich gröber ist und fester. Das ist ja fast wie Split, der verhakt sich ja ineinander, ne?
15 bis 20 Jahre bleibt der Sand da im besten Fall liegen und der Strand wird da auf einer Länge von 3 Kilometern aufgespült.
Wir sagen das jetzt immer so aufgespült, aber das sieht tatsächlich auch so aus. Der Sand schießt mit Wasser aus Rohrleitungen direkt von Schiffen dann auf den Inselstrand. Vor der Küste liegt nämlich der, Achtung, Laderaum-Saugbagger, da ist er wieder.
Ganz genau. Das Schiff kann man vom Strand aus dann auch sogar sehen. Unser Laderaum-Saugbagger hat den Sand aber tatsächlich vorher 70 Kilometer weit rüber transportiert. Der Sand wurde vor Sylt abgebaggert und dann rüber bis vor die Insel Föhr geschippert und dann dort eben wieder aufgespült.
Das wird aber nicht nur aus Spaß gemacht, kostet schließlich auch mehr als 12 Millionen Euro, sondern wird immer dann nötig, wenn das Meer über die Jahre so viel Sandstrand abgetragen hat, dass eine Küstenbasislinie, so heißt das, unterschritten wird. Die hat das Land Schleswig-Holstein vorher festgelegt. Die Natur soll also nicht sich selbst überlassen werden. Es gibt auch Kritiker, die sagen, dass die Arbeiten nicht nachhaltig sind und viel zu energieintensiv und sich auch auf die Lebensräume von Tieren auswirken können. Aber die Kritiker konnten sich damit bisher nicht durchsetzen.
Der Sand wird auch immer rechtzeitig aufgespült, um Gebäude an der Küste zu schützen. Und wenn das nämlich zu spät passieren würde, dann wären die Kosten noch viel höher, um Gebäude dann zu sichern nachträglich, heißt es vom Landesbetrieb für Küstenschutz in Schleswig-Holstein. Und Dirk Hückstedt, der sieht das Ganze gelassen. Er betreibt eine Wassersportschule auf Föhr und er weiß, dass er sich bald dann auch auf neue Gegebenheiten einstellen muss, weil eben auf einmal so viel mehr Strand da ist.
Also ich kenne mein Strandprofil, ich kenne das Watt, ich kenne die Strömungsverhältnisse. Ich weiß hier in meinem Revier ganz genau, wann, zu welchem Wasserstand wir wo, wie viel Strom haben, wo eine kleine Sandbank ist oder so. Ne? Also, und das wird sich für mich alles verändern, das muss ich alles neu lernen.
Und wir haben hier heute zusammen was gelernt, nämlich was ein Laderaumsaugbagger ist. Könnt ihr gerne mal euren Freunden oder auch der Familie weitererzählen.
Ja, schön, dass ihr diese Woche mit dabei wart und ganz viel Spaß, falls ihr am Wochenende Fußball oder den ESC guckt.
Montag sind Magda und Uli wieder für euch da. Moritz und Julia sagen Tschüss.
Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.